Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Theater und Kunst besprechen wir heute. Ibsen in Stuttgart und Frankfurt, ein deutsch-kongolesisches Theaterprojekt in Düsseldorf und eine Ausstellung mit Werken von Anthony Gormley und Wilhelm Lehmbruck in Duisburg. Zuerst aber schauen wir der Kultur beim Zittern zu. Der Deutsche Kulturrat hat heute mehr Unterstützung gefordert, um die finanzielle Belastung durch hohe Energiepreise zu dämpfen. Auch ein aktuelles Papier der Kulturministerinnen und Kulturminister alarmiert. Wenn nicht genug Gas für alle da sein sollte im Winter, dann wird die Kultur nicht zu denen gehören, die etwas davon kriegen. So ähnlich also wie in der Corona-Krise. Um Kultur kümmern wir uns später. Und das ist ja nicht alles. Corona hat die Gewohnheiten vor allem der Besucher von Theatern und Konzerthäusern nachhaltig verändert. Wer heute eine Karte kaufen will, für eine Veranstaltung in 2 Wochen zum Beispiel, der kriegt sie. Ausverkaufte Vorstellungen gibt es praktisch keine. Selbst Stars wie Ann-Sophie Mutter, Martha Argerich oder Lang Lang sind keine Selbstläufer mehr. In den Theatern sieht es ähnlich aus, darüber haben wir hier auch oft berichtet bei Kultur heute. Und besonders schwierig ist das in den nicht ganz so großen Städten, zum Beispiel in Hagen. Das Theater dort geht nun in die Vorwärtsverteidigung und bietet einen ganzen Monat Theater für 9 € an. Und zwar in Oktober, November und Dezember. Ich habe den Hagener Intendanten Francis Hüsers vor der Sendung gefragt, ob Theater nicht mehr wert sein muss.
Theater ist natürlich unbezahlbar, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir, wie alle ja wissen, kein Theater der Welt oder jedenfalls nicht in der Bundesrepublik Deutschland sich aus den Einnahmen voll finanzieren kann. Deshalb ist Theater immer ein Zuschussgeschäft. Insofern können wir die Preise so hoch machen, wie wir wollen. Wir würden das sowieso nicht erreichen. Also das zum einen. Auf der anderen Seite ist natürlich Theater ungeheuer viel wert, aber nur so viel wert, wie Menschen in das Theater kommen und das Theater erleben. Und genau das wollen wir mit dieser Aktion des 9-Euro-Tickets eben von der Bahn oder vom ÖPV abgeguckt in den 3 Monaten ausprobieren, weil eben nach der Krise viele Leute jetzt nicht mehr so schnell den Weg ins Theater finden und wir da ein Angebot machen wollen, wieder Leute zurückzugewinnen beziehungsweise eben ganz neue Leute zu ködern sozusagen, weil tatsächlich in strukturschwachen Städten wie Hagen eben, die vom Strukturwandel sehr stark betroffen sind, die finanzielle Seite der kulturellen Angebote tatsächlich noch eine Rolle spielt. Und deshalb denke ich, ist es im Endeffekt für uns als Theater kein Verlustgeschäft, sondern wir gewinnen hoffentlich sogar wieder.
Wenn man in Ihren Spielplan guckt und auf die Karten, man muss vielleicht dazu nochmal sagen, Sie sind ein ganz schön großes Haus. Sie haben also erstens mehrere Sparten, Musiktheater und Orchester, Schauspiel, Ballett und noch die Sparte Kinder- und Jugendtheater. Und der Saal hat 700 Plätze. Die nächste Schauspielveranstaltung ist die Ratten von Gerhard Hauptmann. Da sind vielleicht, habe ich so geschätzt, 60 Karten verkauft. Bei Verdis Il Trovatore Anfang Oktober etwas mehr. Ist das für Sie existenzgefährdend?
Ja, selbstverständlich ist das existenzgefährdend, weil wir natürlich an der Politik hängen. Die Politik muss sich entscheiden. Wir sind ein hauptsächlich kommunal getragenes Theater. Und das hat natürlich immer einen politischen Hintergrund. Und die Politiker argumentieren selbstverständlich gerne damit, wenn sie Geld sparen müssen, dass ein wenig ausgelastetes Haus seine Legitimation erstmal wieder beweisen muss. Also insofern ist tatsächlich, wenn wir unsere 770 Plätze, je weniger wir die voll bekommen, desto mehr spielt das Politikern in die Hände, die sagen, wir brauchen sowieso kein Theater in Hagen.
Das heißt, das 9-Euro-Ticket ist jetzt auch erstmal dazu da, die Plätze voll zu kriegen. Und wie das dann finanziell aussieht, das gucken Sie nachher. Ist das eine Wette, ob Sie vielleicht mehr Einnahmen sogar dadurch haben?
Im Moment ist es wirklich reine Spekulation und es wird auch verrückterweise ja Spekulation bleiben, wie viel wir durch dieses 9-Euro-Ticket verlieren werden. Also konkret, wie viele Menschen jetzt das 9-Euro-Ticket nutzen, die eigentlich eine Karte für 30, 40 oder 50 Euro gekauft hätten. Und das wäre ja der zu veranschlagende Verlust, den wir da haben. Aber tatsächlich hoffe ich eigentlich, dass wir deutlich mehr Besucher bekommen und letztlich möglicherweise damit eben auch vor allen Dingen durch die Folgemaßnahmen dann mehr Einnahmen haben, weil wir natürlich hoffen, dass Leute, die durch das 9-Euro-Ticket vielleicht zum ersten Mal ins Theater kommen, sich dann möglicherweise sogar ein Abo kaufen, was ja auch verbilligt ist, aber was uns dann eben die feste Einnahme für eine ganze Spielzeit sichert.
Kritik gibt's auch an der Aktion. Zum einen daran, dass das Theater hier so billig ist, habe ich gerade schon gesagt. Zum anderen, dass vielleicht gar niemand mehr ins freie Theater in Hagen gehen wird, wenn er fast umsonst ins städtische Haus kommt. Ist das eine Gefahr, dass Sie alles andere in Hagen platt machen?
Das glaube ich nicht, also weil die freie Szene vom Angebot so anders ist als unser Angebot, dass ich nicht glaube, wie auch bisher nicht, dass wir da wirklich in einer programmatischen Konkurrenz stehen. Die Situation ist allerdings für die freie Szene, wie für alle freie, wie auch für freie Künstler in der Pandemie, wie für uns natürlich hochdramatisch. Also ich will das überhaupt nicht, Ängste nicht schmälern. Ich glaube nur nicht, dass wir in dieser Situation mehr in Konkurrenz zueinander stehen, als wir ohnehin tun. Und bisher glaube ich, dass das eigentlich vom Gesamtgefüge, von dem kulturellen Angebot sich eigentlich gut ausgeht, weil wir eben in bestimmten Programmbereichen eher kooperieren oder uns ergänzen, als Konkurrenz zueinander sind.
Und für das Theater der Stadt Hagen ist das 9-Euro-Ticket die letzte Chance?
Das will ich nicht hoffen. Das will ich nicht hoffen. Das ist halt ein Versuch jetzt. Wir sind in Hagen, Gott sei Dank, in diesem Haus. Und da bin ich sehr dankbar mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind sehr experimentierfreudig, programmatisch, als auch eben im Marketing. Und die Not macht uns dazu, weil Stichwort eben Strukturwandel. Wir müssen was tun und wir müssen das vielleicht in Hagen schneller tun und eher tun, als man das vielleicht in Hamburg, Berlin oder München tun muss, wo die Publikumsstruktur eben anders ist. Also deshalb glaube ich, wir tun alles, um das zu retten, das Haus. Und das ist nicht eine Aktion, um das Haus noch näher an den Abgrund zu bringen, wo es schon ein paar Mal war in den vergangenen Jahren, sondern eben wieder zu festigen.
Francis Hüsers, Intendant im Theater Hagen, das zum Oktober ein 9-Euro-Ticket einführt, um mehr Publikum und vielleicht sogar auch mehr Geld ins Haus zu bekommen. Dass sich ein Theaterbesuch lohnt und das Theater tatsächlich ein Ort des Verhandelns gesellschaftlicher Konflikte und urmenschlicher Fragen sein kann, als solches wird das Theater ja derzeit oft beschworen. Das zeigt eine Inszenierung von Henrik Ibsens »Ein Volksfeind« am Schauspiel Stuttgart. Dass das Theater das nicht unbedingt sein muss, eine des gleichen Stücks in Frankfurt. Corneli Üding hat beide gesehen.
Politik, Wirtschaft, Medien. Mit erstaunlichem Scharfblick zeigt dieses fast anderthalb Jahrhunderte alte Stück das perfide Zusammenspiel jener drei Kräfte, die unser Dasein damals wie heute bestimmen. Das Stuttgarter und das Frankfurter Schauspiel haben nun den Text neu entdeckt und von seiner sprachlichen Patina befreit. Was den Grad der Verkürzung, Straffung und Entschlackung betrifft, ist Burkhard Kosminskis Zugriff sehr viel radikaler und konsequenter als der seiner Kollegin Lilly Siekes in Frankfurt. Neben dem zum Volksfeind gestempelten Arzt blieben in Stuttgart gerade mal 5 weitere Figuren übrig, wobei von Beginn an dessen Bruder, Bürgermeister und moralinsäuerlicher Provinz Machiavell und der bräsig abgebrühte pseudolinke Chefredakteur des Lokalblatts im Zentrum der Intrige stehen. Für das bis dahin eher dürftige Städtchen geht es um viel. Kaum zum Kurort gemausert, fließen nicht nur das Heilwasser, sondern auch die Gelder. Und das bedeutet Tourismus, Gäste, Ferienwohnungen. Die allgemeine Euphorie erfährt einen herben Dämpfer, als der wissenschaftlich versierte Leiter der Goldquelle, Dr. Stockmann, nachweist, dass das gepriesene Wasser nicht lindernd und heilsam, sondern im Gegenteil giftig und schädlich wirkt.
Das ganze Bad ist ein übertünchtes, giftiges Grab, in höchstem Maße gesundheitsschädlich.
Ein Schock. Ein noch größerer Schock besteht für die Kommune freilich darin, dass der Bote dieser ökonomischen Hiobsbotschaft droht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ein Schritt, der die politische Führung entsetzt, vor allem den aalglatten, farb- und emotionslosen Bürgermeister. Giftiges Wasser im Heilbad. Diese Nachricht würde den Traum vom großen Geld platzen lassen. Der für das Provinzblatt geplante Artikel darf auf keinen Fall erscheinen. Anfangs kann und will der wahrheitsversessene Doktor einfach nicht glauben, dass die schöne dörfliche Solidarität rapide zu bröckeln beginnt. Wie diese bittere Erkenntnis langsam in seinen Körper einsickert und aus einer anfangs vor Vitalität und Optimismus berstenden Figur allmählich ein gekrümmtes Etwas mit stumpfem Blick werden lässt, zeigt Matthias Leher mit großer schauspielerischer Klasse. Nicht minder gekonnt, die Art und Weise, wie der zunächst kumpelhaft zugewandte Medienmann unter dem Druck der politischen Einflüsterungen von oben langsam immer mehr auf Distanz geht und scheußlich in professioneller Kälte erstarrt. Nicht so der Doktor, der nach Momenten der Resignation zu neuer kämpferischer Form aufläuft und in die Rolle eines politischen Revolutionärs hineinwächst. Längst denkt er weit über den ursprünglichen Anlass hinaus und will das gesamte morastig verseuchte politische Gefüge seiner Umgebung trockenlegen, ja sein ganzes Volk ausrotten. Sein Hass richtet sich gegen die Masse.
Diese Mehrheit! Diese verdammte, kompakte Mehrheit! Die Quellen unseres politischen Bewusstseins vergiftet!
Virtuos und spannend ist dieses Umkippen vom Vorkämpfer der Wahrheit zum manischen Agitator einer elitären Führerschaft. Während der Stuttgarter Volksfeind diesen Showdown stringent und fast ein wenig puristisch herausarbeitet, verliert sich die Frankfurter Inszenierung in einem buntscheckigen Tohuwabohu von clownesken Einlagen mit viel Wassergespritze, Gummitiergeplansche, zahllosen Luftsprüngen und wahllosen Rangeleien. Das wäre nicht weiter schlimm, würden diese Slapstick-Einlagen in Kinderkostümen nicht völlig vom knallharten Kern dieses prognostischen Stücks wegführen. Ibsen zeigt, wie Korruption funktioniert. In seinem Volksfeind geht es um das perfide Zusammenspiel von korrupter Politik und willfährigen Medien mit dem Ziel, Fakten zu vertuschen und Wahrheiten zu übertünchen. Den vermeintlichen Volkshelden verwandelt man in einen echten Volksfeind und unterstellt ihm letztlich auch noch eigennützige Motive. In Frankfurt sind am Ende ausnahmslos alle ratlos und traurig und rücken schließlich wieder zusammen, träumen von einer besseren Welt und vertreiben sich die Zeit bis dahin mit therapeutischen Fadenspielen, minutenlang, Vorhang. In Stuttgart geht es sehr viel härter zur Sache. Als der stigmatisierte Volksfeind zu einer letzten Rede anhebt und zu retten versucht, was nicht mehr zu retten ist, schneidet man ihm einfach das Wort ab, Licht aus, Ende. Nur dem Zuschauer geht ein Licht auf.
Cornelia Üding über Ibsens Ein Volksfeind in Stuttgart und Frankfurt. Theater über Freiheit und Wahrheit und über die öffentliche Meinung. Die Wahrheit über den Umgang europäischer Mächte und deren Kultureinrichtungen mit den Kolonien und deren Erbe ist lange kein Thema gewesen. Das hat sich bekanntlich geändert. Die deutsch-schweizer-kongolesische Theatergruppe Group 5050 hat aus einem konkreten Fall ein Musiktheaterstück gemacht. Es geht um Skelette aus dem Kongo, die an der Universität Genf gefunden wurden. The Ghosts Are Returning heißt das Stück. Und das ist tatsächlich wörtlich gemeint, denn die Skelette sollen dank der Recherchen der Gruppe nun zurückkehren. Dorothea Markus war am Wochenende bei der Premiere in Düsseldorf.
Der Schweizer Arzt Boris Ade war sicher nicht der größte Verbrecher der Kolonialzeit in der heutigen Demokratischen Republik Kongo. Das waren vielmehr die Erfüllungsgehilfen des belgischen Königs Leopold, die in dessen Privatkolonie als Sklavenhalter, Folterknechte, Ausbeuter und Mörder wüteten. Und dennoch grub AD im Kongo Anfang der 50er Jahre 7 Skelette des Mbuti-Volks aus, Bewohner des größten Regenwalds der Welt, und brachte sie zu Forschungszwecken an die Universität Genf. Dort befinden sie sich heute noch. Nein, das sind doch keine menschlichen Wesen. Sie sind doch so klein. Es muss doch ein Tier geben, das sich in ihnen versteckt. Wir werden das rausholen. Ich bin Wissenschaftler. In wütenden, zynischen Worten ruft die kongolesische Schauspielerin Christiana Tabaro aus, was damals wohl im Kopf des Kolonialherren vorgegangen sein mag. Eine tief verwurzelte Verachtung, die totale Entmenschlichung der Mbuti, die den Arzt jeglichen Respekt vor ihren toten Körpern verlieren ließ. Rassismus, der sich bis heute fortsetzt.
Nach meiner Ankunft in Wamba waren wir zu einem Höflichkeitsbesuch im Büro des Gebietsverwalters. Da unterbrach uns der Sekretär abrupt und zeigte auf zwei vorbeiziehende Personen und sagte, hier haben wir zwei Exemplare.
Erzählt der Schweizer Musiker Elia Rediger. Gemeinsam ist das zwölfköpfige Künstlerkollektiv Group 5050 in den Nordosten des Kongo gereist, um die Nachfahren der Toten nach ihrer Meinung zu fragen. Was soll mit den Skeletten an der Uni Genf geschehen? Nach und nach stellen sich die zwei Schweizer und 5 kongolesischen Künstler auf der Bühne vor, stets unterlegt mit grandioser Live-Musik, ein Mix aus zwei Welten, Bratsche und Keyboard, Trommeln und Elektronik. Sie erzählen von ihrer Reise nach zwei Flügen noch 450 Kilometer mit dem Jeep durch den Urwald, bis dann auf drei großen Bildschirmen die Mbuti selbst eingeblendet werden. Sie diskutieren den Fall, zeigen Begräbnisrituale, tanzen gemeinsam und musizieren.
Chakamadesu.
Die meisten befragten Mbuti, von der weißgeschminkten Dorfältesten bis zu den Jugendlichen mit den schwarzen Zeichnungen im Gesicht, ist es eindeutig. Die Überreste der Ahnen müssen an ihren Ursprungsort zurück, damit die Wunden im kollektiven Gedächtnis geheilt werden können. Ich war das erste Mal konfrontiert mit Kongolesen, die direkt vom Kolonialismus zerstört wurden. Ich konnte ihre Trauer lesen. Die über 60-Jährigen fragten, wo ist der Thron aus Elefantenzähnen? Wird er ebenfalls wiederkommen? Die ganze Geschichte einer Familie ist damals verschwunden. Doch die Zusammenhänge sind weit globaler. Raub und Ausbeutung gehen im Kongo bis heute weiter. Der Schweizer Holzkonzern Danzer rodet den dortigen Urwald, die grüne Lunge Afrikas, immer noch hemmungslos und zerstört die Lebensgrundlage der Mbuti. Wir wissen nicht mehr, was wir im Wald sammeln können. Es geht im Stück also längst nicht nur um die Rückgabe der 7 Skelette, die, ausgelöst durch die Recherchen der Theatergruppe, übrigens zeitnah erfolgen soll. Mehr noch geht es um die Symbolik. Wie kann eine echte Zusammenarbeit von globalem Norden und Süden aussehen, in der sich beide Seiten auf Augenhöhe begegnen?
Damit eine bessere Zukunft erblüht, müssen wir unsere Museen einer Psychoanalyse unterziehen.
Die beste Therapiemethode ist wohl genau das, was in The Ghosts Are Returning auf der Bühne passiert. Eine gemeinschaftliche Suche nach Versöhnung und Heilung mit Hilfe von Musik. Und insofern spielt sie, die Musik, auch die Hauptrolle an diesem heiteren, großartigen Theaterabend. Es ist ein Mash-up aus Stilen und Instrumenten, in dem sich E und U, Folklore-Elemente und Klassikkanon zu einem neuen Ganzen ergänzen. Die Schauspieler überwinden mit Hilfe der Musik Trauer und Vorwurf und feiern Versöhnung, ohne die Wunden zu verstecken. Ein würdiges Requiem, das zugleich hoffnungsvoll in die Zukunft blickt.
The Ghosts Are Returning am Jungen Theater in Düsseldorf. Nebenan in Duisburg begegnen sich statt der Geister die Körper. Das Lehmbruck-Museum zeigt Werke eben von Wilhelm Lehmbruck und die des bekannten britischen Bildhauers Anthony Gormley. Der ist international bekannt, vor allem, weil er schon 1994 den Turner-Preis gewonnen hat. Und er nennt sich selbst einen großen Bewunderer von Wilhelm Lehmbruck. Calling on the Body heißt die Ausstellung. Christiane Vielhaber hat sie gesehen. Und das mit dem Körper im Titel, Frau Vielhaber, das liegt nahe. Denn beiden geht es doch irgendwie mehr oder weniger um die menschliche Gestalt, oder?
Ja, und vielleicht eher um die Hülle. Also das, was innen drin ist. Lehmbruck ist ja ein großer Expressionist und von der expressionistischen Plastik sagt man, dass im Äußeren sichtbar wird, im Äußeren der Skulptur, was im Inneren passiert. Und eigentlich ist das bei den Expressionisten so, dass dann die Hölzer ganz aufgeraut sind oder sowas ganz Wildes. Das ist bei Lehmbruck nicht, sondern bei Lehmbruck ist das Innere, was nach außen gekehrt ist, eigentlich dieses Bei-sich-Sein, dieses in sich gekehrte. Und man kann sicher sein, dass Gormley nicht nur Kunstgeschichte studiert hat, sondern ganz genau weiß, was der macht in seiner Plastik oder in seiner, Plastik muss man sagen, denn Skulptur ist es nicht. Es ist wirklich vom Inneren aufgebaut. Und was Gormley gemacht hat, was eigentlich ganz selten ist, man hat das den Impressionisten vorgeworfen, dass man gesagt hat, das kann doch nicht sein, diese Skulpturen, die ihr macht, die so zart, diese tänzerischen, das sind doch Abgüsse. Aber das waren keine Abgüsse. Aber was Gormley macht, er lässt sich selber abgießen. Und authentischer kann man eigentlich mit der Skulptur nicht sein.
Das heißt, sein eigener Körper wird auch Gegenstand seiner Kunst.
Ja, absolut. Also es ist die, was er zeigt, ist eben nicht das Innere, sondern was machen Sie, wenn Sie sich abgießen lassen? Erstmal in Gips und dann in Blei oder dann in Kupfer. Das ist ja dann die Hülle. Innen drin ist es ja leer. Aber diese Hülle ist eben auch das, was Lehmbruck zeigt, dass im Äußeren sichtbar wird, was im Inneren passiert.
Es ist bei Gormley nicht nur die einzelne menschliche Gestalt, die ihn interessiert, sondern oft geht das ins Gigantische. Das sind Hunderte von Skulpturen zum Beispiel, Plastiken, die er in die Brandung der Nordsee stellt. Also es sind große Landmarken auch, die er macht. Lässt sich das im Museum überhaupt zeigen?
Oder auch in den Vorarlberg. 100 Mal hat er sich abgießen lassen und da reingestellt. Aber was in diesem Museum jetzt zu sehen ist, und das würde man mit Gormley nicht verbinden, das eben nicht die Abgüsse seiner Figur, sondern es ist ein Raum, da sind 300, wenn Sie so will. Mich hat das wahnsinnig erinnert an das Denkmal von Peter Eisenman zum Holocaust in Berlin. Nur da sind es eben so Kuben. Hier sind es Architekturen. Er hat in Malmö, wo er eine Ausstellung hatte, 300 Menschen gebeten, Vater, Mutter, Kind, wer alles zusammengehörte, und hat das übersetzt in Kuben. Und dann haben sie oben kleine Klötzchen, das sind die Köpfe, und dann sind die Körper mal kleine, mal große. Und die sind angeordnet wie in Straßen und sie gehen da durch wie durch ein Labyrinth. Und sie haben das Gefühl, sie gucken diese Figuren, diese Menschen eigentlich an. Es ist wirklich umgesetzt. Und da haben sie dann auch diesen Moment, wo sie denken, dass der Körper auch eine Architektur ist. Und dass der umgebende Raum, der uns hier, wo wir hier stehen, also diese Architektur und unsere Architektur, dass er das so zusammenführt auf eine Art und Weise, die eben nicht mehr der Abguss ist, aber doch eine andere Definition von Körper im Raum.
Dass die beiden was miteinander zu tun haben, das haben wir jetzt schon sozusagen thematisch festgelegt. Das sieht man aber eigentlich auch, wenn man die Skulpturen von beiden sieht. Oft sind die in Metall, oft sind das glatte, gleichförmige, gleichfarbige Oberflächen. Also formal ist da schon eine Menge, was man verbinden könnte. Aber schafft es die Ausstellung auch, da nochmal neue Blicke zu generieren, indem man die beiden gegenüberstellt?
Ich glaube, dieses Architektonische, was ich eben beschrieben habe, ist bei Lehmbruck in dem Moment nur da, wo er Körper zerlegt. Zum Beispiel dieser Gestürzte. Das ist einfach nur reine Tektonik. Das ist skelettiert. Aber ich denke doch, die Idee, die rüberkommt, ist, was Lehmbruck hat. Der hat sowas Manieriertes. Da sind die Körper sind so überlenkt und die Füße sind riesig und der Emporsteigende, da denken sie eigentlich, das ist so ein Insekt oder so. Und dann sehen sie Gormley und dann zieht er seinen Hals hoch wie eine Giraffe oder er breitet die Arme aus und hat das eine Spannweite von 6 Metern. Und da sind die eigentlich in der übertriebenen Gestik und in der Tektonik sehr ähnlich.
Christiane Vielhaber über Gormley Lehmbruck, Calling on the Body in Duisburg. Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske beginnen mit den Wahlen in Italien.
Bei der Parlamentswahl in Italien hat ein rechtes Parteienbündnis die absolute Mehrheit der Sitze gewonnen, angeführt von der rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia. Die in Italien geborene und aufgewachsene Schriftstellerin Nicoletta Giampietro war von diesem Wahlergebnis nicht überrascht. Und die Frage, wie es dazu kommen konnte, beantwortet sie so.
Spezifisch in Italien spielt aus meiner Sicht eine große Rolle, dass die Vergangenheit nie aufgearbeitet wurde. Nicht die schlechte Durchsetzung von der Vereinigung Italiens im 19. Jahrhundert und sowieso nicht die Zeit des Faschismus und auch nicht die Zeit danach. Also all die Probleme, die durch Diktatur oder durch politische Fehler entstanden sind, wenn man nicht nach den Ursachen reflektiert und sucht, dann vergisst man es schnell und man macht die gleichen Fehler wieder nochmal.
Nicoletta Giampietro war das im SWR. In ihrem Roman »Niemand weiß, dass du hier bist« erzählt sie von der Deportation von Juden im Italien der 1940er Jahre aus der Sicht eines 12-Jährigen. Zwei junge Soldaten stehen sich im Schützengraben gegenüber. Sie erkennen einander offenbar, denn der eine fragt Boris Popova, Schüleraustausch 2011, woraufhin der andere erwidert Sascha Ribrov. Schüleraustausch heißt dann auch diese Karikatur, für die Tobias Hacker alias Gymnik gestern in Düsseldorf mit dem Karikaturenpreis in Gold ausgezeichnet worden ist. Heute ist der Europäische Tag der Sprachen und nicht unpassend dazu wurde heute bekannt, dass der Duden Zuwachs bekommen hat. Der Ottifant hat es nämlich ins offizielle Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache geschafft, zumindest in die Online-Version. Von dem deutschen Komiker Otto Walkes gestaltete Figur eines Elefanten, der menschliche Eigenschaften aufweist, so definiert die Duden-Redaktion das Kunstwort aus Otto und Elefant. Bleibt abzuwarten, ob es auch in die Druckversion aufgenommen wird, dieses Wort. Otto zeigte sich jedenfalls begeistert. Er könne nun immer nachlesen, wie man das Wort richtig schreibe und ausspreche und sogar nachschauen, wie der Genitiv davon gebildet werde.
Meilensteine der Sprachgeschichte. Doris Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen war das. Die Parlamentswahlen in Italien, das Asyl für russische Deserteure und vielleicht zum letzten Mal die Gasumlage sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.